Blogger und Kommentatoren im Internet sollten doch gefälligst mit offenem Visier und also unter echten Namen operieren, hieß es vor kurzem mal wieder vom Bundesinnenminister infolge der Ereignisse in Norwegen. Es gibt immer wieder Debatten über Online-Foren und Online-Kommentatoren, über die Diskussionskultur im Internet, die doch unter aller Kanone sei, wie oft zu hören ist. Auf der anderen Seite gibt es viele offenen Foren, die zu einer regen Meinungs- und Diskussionskultur im Internet beitragen. Wir wollen uns heute im CC Online Talk bei D-Radio Wissen damit beschäftigen, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen an Online-Foren, an Blog-Kommentare oder auch von mir aus an Social-Network-Kommentare sind, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt, welche rechtlichen Fragen darzustellen sind. Und natürlich auch darüber diskutieren, wie denn das mit Anonymität und Pseudonymität ist, wenn es um Kommentatoren und Online-Foren im Internet geht, die ja immer wieder in Frage gestellt wird. Frank Patterlong hat bei Spiegel Online gerade wieder unter der impliziten Voraussetzung, dass Online-Kommentare sowieso moderiert werden, die User dazu aufgerufen, doch bitte etwas netter zueinander zu sein und nicht immer ausfallen zu werden. Auf der anderen Seite gibt es eben Foren wie auch auf heise.de, die unmoderiert operieren und die erstmal eine freie Meinungsäußerung ohne jeden Eingriff ermöglichen wollen und entsprechend zur Diskussionskultur beitragen. Es gibt aber auch zum Beispiel bei Bloggern unterschiedliche Herangehensweise, die teilweise auch mit der rechtlichen Situation zu tun haben. Mit offenen Foren und mit Online-Kommentaren handelt man sich allzu schnell eine Abmahnung ein, die einem teilweise bis an die Existenzgrundlage gehen kann. Es gibt immer wieder bei Online-Foren auch den Vorwurf, eben, sie seien reine Trollwiesen. Da hat Thorsten Kleins gerade wieder mal auf Google Plus geschrieben, ein Forum, eine Plattform ohne Trolle ist steril, das ist kein Lebensraum. Wenn man nicht trollen kann, ist die Meinungsfreiheit abgeschafft. Und wenn niemand trollen will, ist die Bandbreite der Teilnehmer auch eingeschränkt. Auf der anderen Seite ist es eben so, es gibt zum Beispiel bei der Süddeutschen.de die Herangehensweise, dass man im Prinzip nur zu Geschäftszeiten posten kann, um immer gleich moderierend eingreifen zu können. Andere Foren lassen Kommentare nur zu, nachdem sie vorher von der Redaktion gelesen worden sind. Unter anderem, um rechtliche Probleme zu bekämpfen. Wir wollen im Prinzip uns um drei Themen beschäftigen. Einmal um die rechtliche Situation, was Online-Foren und Kommentare auch bei Bloggern angeht. Um die Herangehensweise von mir aus auf politischer Ebene an Online-Foren und an Kommentare. Und dann in einem dritten Teil darüber diskutieren, wie denn überhaupt mit Anonymität und Pseudonymität umzugehen ist. Beziehungsweise welche rechtlichen Konsequenzen das wieder hat. Beziehungsweise welche politische Bedeutung zum Beispiel das Recht auf pseudonyme Kommentare sein kann. Mit mir im Studio, ich bin Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von CT und verantwortlich unter anderem für die Foren auf heise.de. Mit mir im Studio diskutieren Falk Lücke, als Autor, Netzpolitikaktivist und war mal als Redakteur mit zuständig für die Foren einer größeren deutschen Nachrichtenwebsite.
Hallo Falk. Guten Morgen.
Dazu kommt Jörg Heidrich, er ist IT-Fachanwalt für IT-Recht. Und gleichzeitig Justiziar des Heise Verlags, hat damit also auch immer wieder damit zu tun, wenn es rechtliche Probleme in den heißen Foren gibt. Hallo Jörg.
Das bleibt nicht aus. Guten Morgen.
Ich werde jetzt auf jeden Fall gerne mal wirklich tatsächlich mit der rechtlichen Situation starten. Jörg, mit was muss man eigentlich rechnen, wenn man als Blogger zum Beispiel offene Kommentare zulässt, beziehungsweise wie sieht die rechtliche Situation überhaupt? Wie weit ist man denn verantwortlich für das, was User oder Leser in den Kommentaren schreiben?
Mhm. Da haben wir in Deutschland eine ganz interessante Situation. Also es gibt basierend mal auf europäischer Gesetzgebung im Telemediengesetz eine an sich ganz klare Regelung. Da steht nämlich drin, ich bin für fremde Inhalte, die ich auf meiner Website nur zur Verfügung stehe, die ich also nicht selber auswähle und im Normalfall ja auch nicht kenne, nur dann verantwortlich, wenn ich von diesen Kenntnis habe oder Kenntnis erhalte, aber dann muss ich sie sofort entfernen. Das ist die Ausgangsbasis und damit fahren wohl auch die meisten europäischen Länder ganz gut, soweit man das sagen kann. Nur dann kam irgendwann mal der Bundesgerichtshof und hat gesagt, Edge, ja, mit einer ziemlich komplizierten Begründung, das gilt aber nicht für Unterlassung, sondern das gilt nur für Schadensersatz und für strafrechtliche Geschichten. Und bei Foren geht es in der Regel darum, dass man es eben unterlassen muss, diese Aussage noch einmal zu verbreiten. Das heißt also, die gesamte Forenhaftung, die vermeintlich klar geklärt war, war mit diesem Urteil relativ schnell dahin und hat ein bisschen rechtliches Chaos hinterlassen, das die Gerichte dann auffüllen mussten. Und zwar anhand der BGH-Vorgabe, dass es zumutbar und technisch machbar sein musste, ein Forum zu überwachen oder beziehungsweise auf bestimmte Inhalte zu überwachen. Und da kann man sich ja mal überlegen, wie was zumutbar und technisch machbar ist, wenn man das Heise-Forum als Beispiel nimmt. 200.000 Postings im Monat bis zu 6 pro Sekunde. Ja, also da braucht man dann schon eine kleinere Armee, die man da hinsetzt. Gut, das würde die Arbeitslosigkeit unter den Juristen wahrscheinlich schlagartig beseitigen, aber das wollen wir ja auch nicht allein erreichen. Und deswegen ist das natürlich schwierig. Und in diese Lücke stießen dann Urteile wie die des in diesem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, berüchtigten Landgerichts Hamburgs, das eben letztendlich sagte, es gibt gar keine Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Inhalten und ihr haftet sowieso für alles, was ihr da macht und ihr müsst das überwachen. Und selbst wenn jemand einen Inhalt, der um 3 Uhr morgens eingestellt wurde und morgens um 8 freiwillig entfernt hat, wie im Beispiel eines Bloggers, haftet er trotzdem noch davon. Und das Ganze hat also in dem Bereich eine riesige Rechtsunsicherheit hinterlassen, die letztendlich der Gesetzgeber füllen müsste. Das hat er aber bislang noch nicht getan. Das will er seit fast 10 Jahren. 1994 war dieses Urteil, ja gut, seit 7 Jahren. Aber er kommt dem nicht nach, unter großem Lobbydruck.
Ja, also es ist natürlich tatsächlich ein ganz spannender Punkt einfach, dass man sagen muss, letzten Endes bewegen wir uns da alle in sehr, sehr unsicheren Gewässern. Denn jeder, der selber zum Beispiel einen Blog betreibt oder ein Forum betreibt, der weiß eigentlich jetzt nicht so richtig, woran er sich halten kann und woran er sich nicht halten kann. Denn natürlich ist es immer so, dass der ein oder andere dann vor das Landgericht Hamburg ziehen würde, der andere würde vielleicht eher vor das Gericht in Köln ziehen oder in Berlin. Und dann kann der Outcome, also wirklich das Ergebnis des jeweiligen Urteils auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es ist ja nicht so, dass es da eine einheitliche Rechtsprechung geben würde. Und da muss man sagen, also es scheint kein wirklich drängendes politisches Problem zu sein in der Ansicht der Parteien bzw. der Fraktionen im Bundestag. Sie kümmern sich da eher nicht drum. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich schade, dass es da keine wirkliche Klärung gibt. Allerdings muss man sagen, was dann eintreten würde, wenn es neu geregelt würde, wäre ja, dass dieser ganze Prozess sozusagen nochmal von vorne beginnt ein Stück weit. Denn dann müsste die neue Rechtslage wieder ausgeurteilt werden. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wohin das denn dann führen würde. Insbesondere angesichts dessen, wie denn gerade diese aktuelle Diskussion teilweise vonstatten geht, wenn sich der Herr Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich so zu Foren und Kommentaren und Blogs äußert, wie er das denn tut.
Aber es gibt ja teilweise auch eine verbreitete Ansicht unter Bloggern, soweit ich das weiß, und auch unter Forenbetreibern. Es gibt das unzählige Foren, auch die sich für irgendwelche Hobbys kümmern und so, dass man sich im Prinzip um die Foren nicht kümmern muss. Wenn man darauf hingewiesen wird, dann muss man es beseitigen und dann ist alles gut. Das ist ja aber nicht in Wirklichkeit nicht ganz so.
Naja, das ist in fast ganz Deutschland so, nur es gibt eben dieses kleine Hamburger Dorf, ja, was in diesem Bereich eben ziemlich anders urteilt als die anderen Gerichte. Man muss schon doch sagen, wenn man sich die Urteile der letzten 5 Jahre anschaut, dass fast alle anderen Gerichte tatsächlich dieser Ansicht noch sind. Ja, wenn ich das vorher nicht wusste, dann hafte ich auch nicht dafür. Und wie gesagt, in dem Moment, wo ich darauf hingewiesen werde, muss ich es halt offline nehmen. Aber das Ganze hat in Deutschland noch ein zusätzliches Problem mit 2 auch so in dieser Art und Weise nur in Deutschland bestehenden Problemen. Nämlich das eine ist die Tatsache, dass die erste Abmahnung schon Geld kostet. Das heißt, es ist lukrativ abzumahnen, zumindest für den Anwalt. Und die zweite Geschichte, eben schon kurz erwähnt, ist der sogenannte fliegende Gerichtsstand. Das ist auch eine tolle deutsche Einrichtung, die nämlich besagt, dass man in Deutschland überall da klagen kann, wo Inhalte im Internet bestimmungsgemäß abrufbar sind.
Was eigentlich überall ist,
um genau zu sein. Was eigentlich überall ist, mit der Folge, wir haben die freie Auswahl, einmal freie Auswahl zwischen, ich glaube, 112 Landgerichten von Konstanz bis hoch nach, wo ist das oberste, wahrscheinlich in Flensburg. Ja. Genau, und da kann man natürlich, wenn man sich als Anwalt ein bisschen auskennt im Bereich Online-Recht, ganz genau das Gericht wählen, von dem man sich die besten Aussichten erhofft. Natürlich würde ich, wenn ich einen Forumbetreiber dran gehe, immer nach Hamburg gehen. Wenn ich einen Forumbetreiber vertrete, würde ich zum Beispiel gerne nach Düsseldorf gehen, weil da ist eine eher positive Rechtsprechung in dem Bereich. Und das ist nicht nur ein Forumproblem oder so ein Haftungsproblem, aber hier wird es halt nochmal violent.
Aber wie schützt man sich jetzt? Also sag mal, ich bin ein Blogger, möchte ein offenes Forum machen, habe eben nicht eine Rechtsabteilung oder ein Justiziar, wie jetzt wir bei heise.de, der sich da intensiv drum kümmert, die ganzen Abmahnungen abzuschmettern. Wie gehe ich damit um? Bleibt mir ja eigentlich nur übrig, die Kommentare zuzumachen. Oder was soll ich tun?
Naja, es bleibt ein gewisses Restrisiko. Ich würde jetzt niemandem raten, die Kommentare zuzumachen. Aber man kann sich letztendlich nicht absichern. Das ist ganz klar. Auch durch ein Justiziar kann man sich nicht absichern, weil wir kriegen auch Abmahnungen, obwohl wir schon lange keine mehr gekriegt. Aber wir haben auch viele Abmahnungen fürs Forum bekommen eine Zeit lang. Das heißt, es gibt da relativ wenig Chancen, sich abzusichern. Nur aus juristisch schlechtester Sicht das und das mag hier vielleicht den einen oder anderen überraschen, das juristisch Schlechteste ist tatsächlich zu moderieren.
Warum das?
Weil es juristisch darauf ankommt, ob ich Kenntnis von einem Beitrag habe, der bei mir im Forum steht. Wenn ich moderiere, dann gucke ich mir jeden Beitrag vorher an. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, dass derjenige, der Betreiber, Kenntnis davon hat. Sprich, er haftet dann für alle Beiträge, während wir zum Beispiel bei Heise mit einem unmoderierten Forum uns darauf berufen können, zu Recht berufen können, weil wir können es gar nicht kontrollieren, dass wir von dem Inhalt her erstmal keine Kenntnis haben. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Zustand, den man schwer erklären kann. Das ist vermeintlich etwas ungerecht.
Aber was zählt denn schon als Kenntniserlangung? Denn das ist ja eine spannende Frage, auch für viele Blogger, die zum Beispiel diese Mail-Benachrichtigung anhaben, wenn bei ihnen ein Kommentar eingeht. Mhm. Ist das schon eine Kenntniserlangung? Kann man dann regelmäßig davon ausgehen, dass da schon Kenntnis genommen wurde und entsprechend auch die Haftung einsetzt?
Das ist eine hochinteressante Frage, die ist auch noch nicht abschließend geklärt. Also wenn der Betreiber zum Beispiel in dem Forum auf einen Beitrag antwortet, kann ich davon ausgehen, der hat Kenntnis. Wenn der von einem Anwalt per Fax eine Mitteilung bekommt, dann hat er Kenntnis. Wenn er einen Beitrag sich anschaut und ihn manuell freischalten muss, muss ich eigentlich davon ausgehen, er hat Kenntnis.
Mhm. Wobei, das ist die eine Problematik. Das heißt, letztlich ist es so, wenn ich ein offenes Forum betreibe, wenn ich darauf hingewiesen werde durch irgendwas, dann muss ich mich drum kümmern. So schlicht und einfach. Und insofern ist ein unmoderiertes Forum natürlich im Prinzip eigentlich auch die rechtlich sicherere Seite für den Betreiber. Auf der anderen Seite, was bedeutet in Kenntnis setzen? Es gibt, wenn ich von der Erfahrung im Heise-Forum ausgehe, kriege ich jeden Tag hunderte von Mails, wo mich irgendjemand über irgendwas informiert, was ihm nicht passt letztlich oder wo er sagt, das ist aber jetzt, geht gar nicht. Und in der Regel sind das Meinungsäußerungen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt eine andere Meinung als derjenige, der gepostet hat. Und manche Leute sind der Ansicht, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann müsste das gesperrt werden. Das gibt's natürlich auch. Aber selbst, ich kann ja als Nicht-Jurist eigentlich auch gar nicht beurteilen, wenn ich von etwas in Kenntnis gesetzt werde, ob es wirklich rechtswidrig ist. Gut, bei einer Beleidigung, wenn jemand Arschloch nennt, okay, das ist eindeutig. Aber wie ist es bei Tatsachenbehauptungen zum Beispiel? Das ist ja im Prinzip ein beliebtes Abmahninstrument, falsche Tatsachenbehauptung. Das kann ich als Blogger oder als Forenbetreiber oder so doch eigentlich gar nicht beurteilen.
Also wie soll man das als Blogger denn tun? Also selbst wenn man eine gewisse juristische Grundbildung hat, hat man eigentlich noch gar keine Chance, sozusagen den Wahrheitsgehalt von etwas zu prüfen. Da müsste man sich jetzt Ewigkeiten ransetzen und das kann eigentlich so nicht funktionieren. Und man muss fairerweise auch sagen, zwar haben zum Beispiel Tageszeitungen in ihren Foren natürlich gewisse Regeln, wie das funktionieren soll, aber wenn es dann wirklich ins juristisch Eingemachte geht, dann hat man eigentlich überhaupt keine Chance, dann muss das tatsächlich ein wirklich gut ausgebildeter Jurist, spezialisiert möglichst, prüfen, denn selber kommt man da nicht wirklich weit. Tatsächlich ist es ja auch noch so, dass wir dann auch noch sehr schnell in diese Frage kommen, von wegen, welches Recht greift denn hier so richtig? Also beispielsweise die Frage, gibt es sowas wie ein Recht auf Gegendarstellung in solchen Sachen oder wie geht man damit um? Vieles davon wird schlicht und einfach informell gehandhabt, aber natürlich in dem Moment, wo Anwälte im Spiel sind und damit auch Kosten im Spiel sind, denn Anwälte, sobald man sie in irgendeiner Form einschaltet, sind ja auch dazu verpflichtet, dafür Geld zu nehmen, dann wird es sehr schnell sehr, sehr hässlich und da muss man natürlich schon fragen, ob das eigentlich so Sinn und Zweck der ganzen Übung sein kann und ob es nicht vielleicht doch langsam mal an der Zeit wäre, dass sich da der Gesetzgeber diese Thematik nochmal annimmt.
Das bedeutet, würde ja bei Leuten, eine Lösung wäre ja zum Beispiel die erste Abmahnung eben nicht kostenpflichtig zu machen und ähnliche Geschichten. Also das heißt, wenn man erstmal in so ein Verfahren einsteigt, dass man nicht gleich, wenn man irgendwie Abmahnung kriegt, gleich irgendwie so halbwegs in der Existenz bedroht ist, wenn man so einen Blog als privates Hobby betreibt.
Klar, das wäre eine von vielen Lösungen, die da möglich wären. Wobei man natürlich auch die Gegenseite sehen muss. Wenn da jetzt zum Beispiel über mich eine eindeutige Beleidigung drin steht, warum sollte ich dann dafür einen Anwalt bezahlen, dass der das dann da rausholt? Ne? Das wäre ja genauso unfair. Aber wir haben hier ein generelles Problem, weil diese gesetzliche Regelung eben Haftung ab Kenntnis setzt letztendlich den Betreiber einer Rolle als Richter aus. Ja, also der Betreiber wird letztendlich zum Richter. Er muss beurteilen, ist das Posting, über das er da gerade urteilt, ist das rechtswidrig, ist das rechtsmäßig, kann ich es drin lassen? Das ist relativ einfach bei einer klaren Beleidigung. Ja, die werde ich rausfiltern können, die werde ich auch mit Moderation rausfiltern können. Das wird dann schon schwierig, wenn es irgendwie zu irgendwelchen obskureren Strafrechtsparagraphen kommt, so Kreditgefährdung oder so. Der XY kann seine Schulden nicht zahlen. Ja, ist unter Umständen auch eine strafrechtlich relevante Behauptung. Mhm. Das erkennt man schon schwieriger. Und was man überhaupt nicht erkennt, sind falsche Tatsachenbehauptungen. Also da ist man der ärmste Wurm als Forenbetreiber letztendlich. Und die kriege ich eben auch nicht mit Moderation raus. Ja, die habe ich immer drin. Wenn da drin steht, zum Beispiel hatten wir mal eine Abmahnung, steht in einem Posting, steht die Lieferung der Kabel, bei der letzten Kabellieferung waren fast alle Kabel defekt von der Firma XY. So, und dann kommt eine Abmahnung am nächsten Tag von der Firma XY oder beziehungsweise eine Kenntnisgabe. Das, was in deinem Forum steht, ist falsch. Unsere Kabel sind selbstverständlich alle super. Ja, und dann stehe ich da und muss entscheiden, sind die Kabel super oder sind sie kaputt? Ja, kann ich nicht.
Da steht also man im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kabel.
Da steht man auf dem Schlauch, ja. Das ist ganz schwierig. Da hilft dann natürlich auch der Jurist nicht weiter, ja, weil dann kann ich, wenn mir das ein Posting ist, was mir wichtig ist, kann ich unter Umständen versuchen, wenn ich ihn kenne, den User anzusprechen. Hier hast du einen Beweis dafür. Bist du unter Umständen bereit, das auch gerichtlich auszusagen? Oder kannst du 10 kaputte Kabel vorlegen oder was weiß ich was? Aber diese Mühe muss man sich natürlich erstmal machen. Das ist ja kaum möglich. Aber grundsätzlich ist es so, in dem Moment spätestens, wo ich Kenntnis habe, muss ich der Richter sein. Ich muss entscheiden, bleibt es drin, fliegt es raus. Wenn es drin bleibt, hat es die Folge, ich hafte uneingeschränkt dafür, wie für eine eigene Aussage.
Und, ja. Das ist natürlich für einen einzelnen Blogger, der das als Hobby betreibt, eine schwierige Geschichte. Und die gehen auch öfters dazu über, tatsächlich sehr vorsichtig mit den Kommentaren umzugehen, was natürlich aufgrund der Situation verständlich ist. Das ist natürlich für größere Blogs, die möglicherweise sich da anders verhalten können, auch nochmal eine andere Geschichte, dass sie tatsächlich auch Erfahrungen sammeln, wie sie damit umgehen können, auch eher mit Abmahnungen leben können oder entsprechend einen Anwalt haben, eine Freundin, der da aushilft.
Vielleicht sollte man noch mal ein Wort dazu verlieren, sozusagen wie Blogs mit Abmahnungen umgehen. Denn relativ häufig hat man ja dann da doch den Fall, dass die Firma oder der Mensch, der da gerne etwas weghaben möchte, sich damit letzten Endes ein bisschen ins Knie schießt. Denn wenn derjenige, der dann abgemahnt wird, das kurzerhand berichtet und dann macht das die Welle im Internet, dann ist das ein bisschen so wie dieser Tage, als die Online-Ausgabe eines größeren Magazins etwas über einen bekannten Moderator berichtete und dann ging der Anwalt dieses Moderators hin und verschickte eine Pressemitteilung, dass man doch diese Behauptung nicht übernehmen solle als Presseorgan, denn sie sei unwahr und man würde dagegen nun vorgehen. Das ist so ein bisschen so, dass man da selber irgendwie die Nachricht verbreitet, die man gerne unterdrücken möchte. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt eben dieser Streisand-Effekt, wie man ihn ja so schön nennt, wenn man ihn versucht zu unterdrücken, beziehungsweise wenn man schnell mit der juristischen Keule kommt, dann kommt man da auch selber sehr, sehr schnell in die Bedrulle als Abmahnender beziehungsweise Kenntnisgebender. Das kann einfach sehr, sehr nach hinten losgehen. Allerdings muss man auch sagen, Jörg Heidrich hat es eben angesprochen, es ist ja in manchen Fällen zumindest ist es ja so, dass es durchaus ein berechtigtes Anliegen ist.
Ja, wobei das berechtigte Anliegen, also es gibt ja da auch zwei Seiten, sagen wir mal so, oder zwei Vorgehensarten. Das eine ist, was ja oft einfach ganz normal, man schickt eine Mail oder so, hallo, das ist irgendwie jetzt unproblematisch, was du da machst, und dann kann man sich drüber halten und meistens führt das zu einem guten Ergebnis, was wir ja bei den Foren oft auch machen.
Oder haben, also bekommen.
Ja, genau. Ja. Wenn, auf der anderen Seite wird ja auch ein Geschäft mitgemacht. Also Abmahnungen sind einfach eine Industrie inzwischen in Deutschland und Kommentare und Foren abzumahnen und Blogs abzumahnen, die sind natürlich auch eine der einfachsten Methoden, um da irgendwie ein bisschen mit reinzukommen.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also dafür ist der Widerstand da zu groß. Also ein Geschäftsmodell Foren abzumahnen gibt's glaube ich nicht in Deutschland. Wie gesagt, dafür ist der Widerstand zu groß. Aber man sieht es halt sehr stark, dass es häufig als Mittel zur Meinungsunterdrückung genutzt wird. Und das sind dann, da greift dann auch der Streisand-Effekt nicht, weil das sind sowieso die, in Anführungszeichen, die Bösen, ja, also die unseriösen Unternehmen. Und ich habe tatsächlich in den 10 Jahren, wo ich mich jetzt damit beschäftige, die Erfahrung gemacht, dass es fast immer unseriös, die Unseriösen sind, die kommen. Ja, also gerade auch, ich betreue nebenher noch als Anwalt ein paar Verbraucherschutzforen, da sind es immer die die nicht ganz so netten und die mit den nicht ganz so seriösen Methoden, denen es halt daran gelegen ist, diese Meinung über sie aus dem Internet rauszukriegen, damit sie halt weiter ihre Abzockgeschichten machen können. Und denen, bei denen kommt es auch nicht im Streisand-Effekt kommen, ja, weil das interessiert die im
Zweifelsfall nicht. Der Ruf ist schon ruiniert
eigentlich. Aber sie wollen es halt rauskriegen. Es ist nur meistens, wenn die Google-Platzierung unter den ersten 10 ist oder so, dann kann man da sicher sein. Aber da nützt es halt nicht. Also das ist auch ein Punkt, den man hier nicht aus dem Auge verlieren sollte, dass es häufig tatsächlich zur Meinungsunterdrückung genutzt wird.
Ja. Und sollte man auf jeden Fall mal den Leuten, die sich ernsthaft um irgendwas Sorgen machen, wenn es in den Kommentaren vorkommt, den sozusagen der anderen Seite ans Herz legen, vielleicht erstmal mit dem Betreiber Kontakt aufzunehmen und dann eine gütliche Einigung zu nehmen, bevor man die Juristen einschaltet. Bei den Bösen, gut, da kann man kaum was machen, da muss man dann tatsächlich als Blogger oder als Forenbetreiber dann schauen, wie man damit umgeht, wenn die auf einen aufmerksam werden. Die rechtliche Situation führt natürlich dazu, dass man sich fragt, warum nehme ich das in Kauf überhaupt? Das ist ja dann über die rechtliche Situation hinausgehend die Frage, was verbindet man politisch oder damit? Es gibt immer wieder so die Ansicht, dass Foren und gerade unmoderierte Online-Foren reine Trollwiesen seien. Also das heiße Forum hat ja auch irgendwo mal immer wieder mal diesen Ruf, eine Trollwiese zu sein. Wobei ich dem erstmal widersprechen würde.
Natürlich, ich auch.
Natürlich.
Ich teilweise.
Okay, alles gut. Normalerweise, also wenn man sich das anguckt, klar, natürlich diese ausufernden Trolldebatten, die sind natürlich besonders auffällig. Die Freitags-Flame-Wars im Heise Forum sind irgendwie fast schon Folklore im Internet. Aber trotzdem sind 90% der Diskussionen, auch in den Newsforen, ja relativ vernünftige Diskussionen, die sich um ganz elementare Themen teilweise drehen und wo es dann natürlich manchmal etwas härter zur Sache geht in der Debatte. Ist es nicht genau das, was Thorsten auch meinte oder so, ohne Trolle im Prinzip ist eine Plattform tot, dass es ein großes, sag mal so, ein großer Gewinn ist, mit offenen Foren tatsächlich eine freie Plattform zu haben, die eben möglicherweise auch sehr harte Diskussionen ermöglicht, aber genau diese Diskussionen ermöglicht.
Also ich denke schon, dass das ein sehr, sehr großer Gewinn ist, dass man eben diese Freiheit dort hat. Denn letzten Endes ist es ja auch so, bei allen Schwierigkeiten, die Haftung und so weiter mit sich bringt, manchmal hat man da ja schlicht und einfach auch sehr, sehr interessante Beiträge von Leuten, die sich zum Beispiel intern mit Dingen beschäftigen. Beispielsweise, wenn jetzt eine Nachrichtenseite etwas meldet über ein Unternehmen, dann kommen da zum Beispiel häufiger auch mal Kommentare von Leuten, die bei eben jener Firma arbeiten oder bei jener Organisation. Das sind tatsächlich dann teilweise sehr interessante Insiderberichte, also nicht immer natürlich, aber manchmal. Und das wäre natürlich unglaublich schade, wenn die gar nicht möglich wären. Das ist auch absolut nicht, also das kann in niemandes Sinne sein, dass man das unterdrückt in irgendeiner Form. Natürlich ist es so, dass das, was dort passiert, diese Diskussionen nicht immer unbedingt gerade, sagen wir mal, preisverdächtig sind von Wortwahl und Art des sozialen Miteinanders. Das kann man, glaube ich, schon ganz klar sagen. Da gibt es doch häufiger mal Debatten, die unter der Gürtellinie anfangen und dann vielleicht versuchen, das noch zu intensivieren. Trotzdem, das ist vielleicht das, was wir ein Stück weit auch in Kauf nehmen müssen für die Qualität des anderen.
Wobei ich mich da jetzt mal so als alter Knacker outen würde, das ist ja jetzt irgendwie nicht unbedingt was Neues. Also wenn ich mir heute Online-Foren angucke und die vergleiche mit dem, was früher im Usenet oder auch im Fidonet üblich war, dann hat sich da eigentlich nichts verändert. Mhm. Offene Foren, öffentliche Diskussionen, die nicht moderiert geführt werden, die arten manchmal aus, aber die bieten auch wirklich eine sehr lebendige Diskussionskultur.
Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, also es ist ja tatsächlich dieses sehr interessante Phänomen, dass dadurch, dass es so statisch ist, also dadurch, dass es wirklich statisch abrufbar bleibt, dass diese Diskussionen ewig da stehen bleiben, mehr oder minder, dass dadurch manche Menschen das sehr, sehr anders werten als zum Beispiel die klassische Podiumsdiskussion im Meetspace, also im normalen Leben sozusagen. Wenn man eine klassische Podiumsdiskussion besucht und ich bin da relativ häufig, entweder auf dem Panel oder halt zu Gast, um dann darüber zu berichten oder mir es einfach nur anzuhören, da hat man auch seine Trolle. Das ist ja jetzt nicht so, dass das ein reines Online-Phänomen wäre. Es gibt Menschen, speziell hier in Berlin kann ich das ganz klar sagen, da gibt es Menschen, die gehen zu jeder Veranstaltung und sagen überall den gleichen Redebeitrag und versuchen ihn nur marginal auf eben das Thema der Diskussion zu münzen, aber eigentlich geht es ihnen halt um irgendwas ganz anderes. Beispielsweise gab es in diesen ganzen Internetveranstaltungen gab es sehr lange Zeit jemanden, der immer auf die Problematiken bei Hartz IV hinweisen wollte. Das hatte mit den Themen im Regelfall überhaupt nichts direkt zu tun, da gab es keinen Zusammenhang. In gewisser Weise ist auch das Trollen, es ist aber kein schlimmes Trollen in dem Sinne. Und es gibt natürlich auch bei solchen Diskussionsveranstaltungen immer wieder Menschen, die sich nicht ganz zu benehmen wissen. Das ist tatsächlich kein online-exklusives Ding, auch wenn man sagen muss, vielleicht ist es für manche Leute sehr verlockend, sozusagen sich hinter ihrem Bildschirm zu verstecken und zu sagen, ah, hier sieht mich ja keiner und keiner weiß, wer ich bin und jetzt lasse ich mal ein bisschen die Sau raus und benehme mich mal daneben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings muss man auch nochmal dazu sagen, wer eine etwas längere Online-Historie hat, der sollte sich mal überlegen, ob er selber in seinem Leben nie irgendwie getrollt hat.
Wir diskutieren hier im CT Online Talk auf D-Radio Wissen über Online-Foren, Online-Kommentare und Diskussionskultur im Web und Anonymität und Pseudonymität, die damit zu tun hat. Mein Name ist Jürgen Kuri, ich bin stellvertretender Chefredakteur von CT. Mit dabei sind Falk Lücke, von Netzpolitik-Aktivist und Autor, und Jörg Heidrich, Fachanwalt für IT-Recht und Justiziar des Heise Verlages. Wenn es um die Diskussionskultur geht, dann gibt es ja auch immer wieder die Ansicht, naja gut, wenn ich jetzt moderierend eingreife, wenn dann immer jemand da ist und wenn ich dies nur freischalte, bevor ich es gelesen habe, das würde auch die Diskussionskultur verbessern. Bei den Foren, die ich kenne, die so arbeiten, habe ich das Gefühl, das verbessert nicht die Diskussionskultur, sondern es gibt einfach keine Diskussion mehr, sondern es gibt Meinungsäußerungen, aber es wird nicht drüber diskutiert. Wie ist die Erfahrung? Kann so eine Moderation tatsächlich eine Diskussionskultur fördern?
Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, in welchem Kontext wir uns bewegen. Aber es gibt Debatten, da erinnere ich mich an eine sehr spezielle, und das hat viel mit dieser mit dieser flüssigen Bewegung der Netznutzer zu tun. Es gibt Debatten um bestimmte Themen, da hat man plötzlich eine Welle von Kommentaren, die so gar nicht nach den üblichen Kommentatoren riechen. Und dann guckt man vielleicht mal nach, ob es nicht irgendeine Seite gibt, die einen Link gesetzt hat. Und dann gibt es so ein paar, ich würde sie jetzt mal sagen, extrem rechtsgerichtete Seiten zum Beispiel, die mit Vorliebe bei bestimmten Themen dann mal einen Link setzen und einem die komplette User-Meute leicht angehetzt, ohne dass die auch nur gelesen hätten, worum es geht, oder auch nur geschweige denn verstanden hätten, dazu auffordert, doch bitte jetzt mal hier die Kommentare voll zu pöbeln. Und da muss man schon sagen, das ist etwas, das vergällt jedem anderen einfach mal die Teilnahme an einer sinnvollen Diskussion. Das heißt, diese Qualität der Diskussion wird eben durch sowas natürlich auch nach unten gezogen. Trotzdem, wenn vormoderiert wird, dann macht man natürlich eine Diskussion unglaublich langsam, unspontan. Das ist natürlich was, also für eine lebendige Diskussionskultur ist das in gewisser Weise Gift, wenn man nicht wirklich sicherstellen kann, dass innerhalb von wenigen Minuten moderiert wird. Und das ist natürlich etwas, also da kann ich sagen, also das kenne ich keine einzige deutsche Plattform, die sich das leisten könnte.
Nee, das kriegt man auch gar nicht hin. Also wenn man sich mal die, sagen wir mal, beim Spiegel Online die Foren ansieht, dann findet man da, wie Jung Krui ja auch zu Recht gesagt hat, dann ist das im Prinzip keine Diskussion, sondern es ist eine Aneinanderreihung von Meinungsäußerungen, wo man bestenfalls vielleicht noch auf jemanden Bezug nimmt, nur der ist dann möglicherweise schon 3 Seiten weiter gewesen, sodass es also ganz schwer wird, da wieder aufs Originalposting hinzuweisen. Also man darf bei der ganzen Geschichte sicherlich nicht vergessen, dass Trollen auch im Auge des Betrachters liegt. Ja, also was der eine als Trollen empfindet, findet der andere vielleicht irgendwie als wertvolle und wichtige Meinungsäußerung. Und es gibt ja auch sicherlich Trolle, die ihr Verhalten zu einer gewissen Kunstform gebracht haben, auch wenn das die wenigsten sind. Also ein guter Troll, vor dem ziehe ich auch gerne mal meinen Hut. Aber das sind natürlich nicht diese Pöbelköppe, die da irgendwie von irgendwelchen rechtsgerichteten oder gar fremdenfeindlichen Blogs dann irgendwo hingehetzt werden oder so. Das ist natürlich was ganz anderes. Mit denen möchte man relativ wenig zu tun haben. Aber da muss man sich dann halt auch irgendwie auf die User verlassen, dass die da vielleicht nicht so drauf einsteigen. Aber wenn man, das ist natürlich schwierig, auch solche Sachen dann unerwidert zu lassen. Das sehe ich auch so. Aber grundsätzlich erkenne ich, um nochmal zur Ausgangsfrage zu kommen, einen großen Unterschied zwischen moderierten und unmoderierten Foren.
Na gut, es gibt ja auch, um zu den Trollen nochmal zu sagen, den berühmten Spruch, don't feed the troll, wenn man nicht drauf eingeht, die Trolle, also die professionellen Trolle, um es mal so zu sagen, legen es natürlich drauf an, zu provozieren, beziehungsweise sie haben nur Vergnügen an ihren Trollen, wenn darauf reagiert wird. Das heißt, die kann man sie eigentlich relativ schnell austrocknen. Es stimmt aber natürlich, wenn dann solche Kampagnen laufen, das müssen jetzt nicht nur die Rechtsradikale sein, die ein Forum stürmen. Das reicht, es gibt genug Beispiele, wo Astroturfing in Foren betrieben wird, also wo versucht wird, über Forenpostings positives Bild eines Unternehmens oder eines Produkts zu zeugen. Letztlich muss man dann als Blogger natürlich eingreifen. Da gibt es natürlich auch letztlich ganz einfache Regeln, dass man sagt, Werbung in Foren, no way, geht nicht. Und wenn man sie erkennt, dann schmeißt man sie raus letztlich. Kann man mit der Netiquette helfen, dass man sagt, die Netiquette oder so, wie man sie definiert hat oder wie sie sich im Usenet entwickelt hat, ist eigentlich Voraussetzung für die Forenteilnahme. Und wenn du dagegen verstößt, dann gibt es irgendwelche Sanktionen. Also wir machen das beim Heise Forum ja so, wenn die Netiquette gehört zu den Nutzungsbedingungen sozusagen. Mhm. Wenn jemand gegen verstößt oder so, riskiert er auch mal eine zeitweise Sperre, dass er sich mal überlegen kann, ob er nicht sich doch dran halten will. Ist das wirklich eine Lösung? Also unsere Erfahrungen sind gemischt damit.
Also eine Lösung dafür kann das in dem Sinne natürlich nicht sein. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass es um Nachvollziehbarkeit geht und um Transparenz in dem Moment, wo man eingreift in so eine Diskussion. Die längsten Diskussionen, die man letzten Endes führt, sind die über die Auslegung der Netiquette. Gar keine Frage. Und die sind auch ziemlich trollig teilweise. Aber teilweise auch natürlich sehr, sehr interessant, wie Menschen und Dinge unterschiedlich verstehen. Aber klar, also in dem Moment, wo man eingreift, sollte es ein Regelset geben, nachdem man eingreift. Denn wenn das einfach nur nach Belieben ist, dann ist das auch schwer nachvollziehbar. Ich meine, unterscheiden sich ja zum Beispiel auch Blogs sehr häufig untereinander, nach welcher Policy das geschieht. Es gibt Leute, die sagen, mein Blog ist mein Platz und hier steht in den Kommentaren das, was mir passt und alles, was dir nicht passt. Da kannst du bei dir selber drüber schreiben und drauf verlinken, wenn es sein muss. Finde ich halt auch in gewisser Weise seine Berechtigung. Also beispielsweise ein Don Alfonso, der geht sehr rigide mit Kommentaren bei sich um. Findet es dann allerdings nicht ganz so toll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man ihn selber dann mal aus seinen eigenen Kommentaren rauslöscht. Also da ist dann auch so teilweise so eine gewisse Janusköpfigkeit dann da. Also das ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, klar, so eine Netiquette ist einfach mal etwas, das sagt dem Nutzer, das sind unsere Spielregeln und wenn du dich an diese Spielregeln nicht hältst, dann werden wir entsprechend aktiv werden, sobald wir davon Kenntnis haben. Und das ist vor allem für alle anderen Forennutzer, die dann vielleicht mal unterschiedlicher Meinung sind gegenüber dem Moderator, dann doch auch ganz hilfreich, wenn man da was hat, was man so als Fixpunkt einfach angeben kann.
Also ich denke nicht, dass die Netiquette heute noch in der Form, wie sie da vor 10 Jahren mal eingeführt worden ist, heute noch eine Funktion hat und auch heute noch gekannt wird, auch von den ganzen Kids. Wichtig sind mir natürlich auch ein bisschen aus juristischer Sicht klare Forenregeln für das einzelne Forum, die man auch entsprechend vorher abnicken muss. Juristisch sind das allgemeine Geschäftsbedingungen, ja, die sind auch vom Gericht nachprüfbar. Und wenn man dann tatsächlich mal, wie wir das hatten, ein Gerichtsverfahren führen muss, ob jemand zu Recht ausgeschlossen worden ist, dann kann das eben auch wichtig sein. Aber natürlich muss man die allgemeingültig formulieren. Ja? Also man kann nicht ins Detail gehen und man muss sie natürlich als Betreiber immer auslegen.
Also ich würde das ja gerne mal sehen, so eine juristisch formulierte Version der Nutzungsbedingungen.
Ja, ich gehe da gerne mal 2 Monate in Klausur, wenn mir das jemand bezahlt. Und das kann dann sehr ausführlich werden.
Ich bin
mir
auch sehr sicher, dass die Nutzer damit sehr, sehr viel anfangen können.
Ja, zumindest wenn sie sich die Juristen Zeit zum Lesen nehmen.
Das war eine der größten Mühen bei der letzten Überarbeitung der Nutzungsbedingungen von Heise Online. Die Nutzungsbedingungen möglichst kurz und knapp zu halten, ohne kurz, knapp und verständlich sind sie, aber sie lassen natürlich viel Interpretationsspielraum natürlich. Und das heißt für uns aber auch auf der anderen Seite, wir greifen möglichst wenig ein, um eben die Diskussion nicht zu stören.
Aber wir müssen schon eingreifen.
Wir greifen
schon, und ja, natürlich, ja, je nach eigenem politischen Standpunkt sind wir dann die Faschos, die extrem Linken, die Religionshasser, die Dschihadistenfraktion, you name it, we are it.
Und die Anarchos gleichzeitig.
Und die Anarchos und die Apple-Freunde und die Linux-Freunde. Und es gibt, glaube ich, relativ wenig, als dass wir noch nicht beschimpft worden sind auf Basis von irgendeiner Moderation. Also das geht schon lang, es ist schon bemerkenswert, was da an Feedback kommt, wenn man mal dann tatsächlich einen Beitrag sperrt. Aber gut, damit muss man leben. Da muss man sich, glaube ich, als Forenbetreiber einfach eine dicke Haut entsprechend
wachsen lassen. Eine dicke Haut, und es macht ja auch Spaß. Beziehungsweise ich finde es sehr anregend oder interessant, eben diese offenen Diskussionsforen zu verfolgen, was da diskutiert wird. Also nicht alles zu verfolgen, aber das, was die Themen, die mich interessieren, zu verfolgen. Offene Foren und Blogkommentare und so sind meiner Ansicht nach ein großer Gewinn, den das Web oder das Internet uns bringen, und auf die wir sehr aufpassen sollten, dass wir sie nicht in Frage stellen. Wobei wir beim ganz wichtigen Thema wären: Anonymität, Pseudonymität. Mhm. Christiane Schulz-Gerduti hat im Kommentar in der Taz gesagt, Klarnamen fördern die Diskussionskultur, was ich so in Frage stellen würde, aber was erstmal ein Beitrag ist, zu sagen, wenn ich mit dem Klarnamen operiere, halte ich mich eher an zivile Umgangsformen. Mhm. Andere sagen, Klarnamen sind einfach auch rechtlich notwendig. Mhm. Google Plus gibt es gerade eine größere Debatte um Pseudonymität und Anonymität, weil Google Klarnamen verlangt und das als weltweit operierendes Unternehmen natürlich auch politische Implikationen hat, was unter Umständen Gefährdung von Dissidenten oder Informationen aus Diktaturen angeht. Ich halte, um es mal so in die Debatte zu schmeißen, Pseudonymität für einen ganz großen Vorteil von Online-Foren, für eines der wichtigsten Elemente, die wir in Online-Foren haben müssen, weil sie zu einer offenen Diskussionskultur eben führen können. Und weil auf der anderen Seite der Realname ja erstmal nichts über mich aussagt.
Also das ist ein ganz spannender Punkt einfach. Die Frage, was macht eigentlich dieser Klarname aus? Und was ist überhaupt ein Klarname? Was ist denn ein Name eigentlich? Ich meine, wir haben einen großen Unterschied. Jürgen Kuri heißen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Menschen in Deutschland. Das ist relativ gut zuordbar. Wie ist es denn, wenn jemand Susanne Schmidt oder Michael Müller heißt? Dann haben wir schon mal den erste Serendipity da so ein bisschen. Das ist eine Unschärfe letzten Endes. Da wird es schon schwieriger, es sei denn, ist es der Michael Müller, der immer an der gleichen Stelle kommentiert oder vielleicht auch der Betreiber eines Blogs ist oder ähnliches, und dann noch eine Zusatzreferenzierung gibt, wie zum Beispiel halt einen Link auf seinen Blog zurück. Ist auch immer die Frage, ob das dann valid ist und ob er das wirklich selber war, aber grundsätzlich könnte man das natürlich annehmen, dass das die Diskussionskultur fördert, weil es vielleicht tatsächlich so die Verantwortlichkeit anhebt. Allerdings würde ich Christiane Schulz-Gerduti da nicht zustimmen, was ihre These angeht, und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich habe das Gefühl, dass häufig Diskussionen an dem Punkt schwierig werden, an dem jemand eher einen seltsamen Benutzernamen liest, sagen wir es mal so. Es geht nicht darum, ob dein Klarname steht, sondern es geht darum, dass manche Leute auf Hotzenplotz 73 einfach sofort einen Kicker haben und sagen, also irgendwie Hotzenplotz 73, der kann doch nichts Sinnvolles schreiben, so, und sozusagen das selber abstufen in ihrer Bewertung, dass derjenige, der unter Pseudonym oder einem Nickname unterwegs ist, dass der eigentlich nichts Sinnvolles beizutragen haben kann, weil das macht man ja dann, wenn man was Sinnvolles beizutragen hat, doch auf jeden Fall unter seinem Klarnamen, weil dann hätte man ja auch gerne die Reputation dafür. So, also das ist ein bisschen die Einstellung dabei. Und also das ist zumindest meine Erfahrung damit ein Stück weit auch, dass dann sehr schnell Debatten eigentlich sehr viel mehr eskalieren, wenn es sozusagen ein Nickname ist, der offensichtlich ein Nickname ist. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Leute Pseudonyme benutzen, die genauso ein realer Name sein könnten. Also gibt ja zum Beispiel heiße Forennutzer, die heißen dann halt Tyler Durden. Das ist jetzt vielleicht nicht so der wirkliche Realname dieses Menschen, da bin ich mir recht sicher. Ich glaube, der schreibt seinen Realnamen auch dazu. Aber sozusagen, es ist halt schon recht offensichtlich, dass es aussieht wie ein realer Name, aber halt wirklich nicht sein realer Name sein wird.
Wobei gerade, um jetzt mal nicht Tyler Durden zu weit nach vorne in den Vordergrund zu rücken, aber es ist natürlich so, dass mit diesem Namen inzwischen auch eine Geschichte verbunden ist. Genauso wie mit einer persönlichen Geschichte und dann mit dem Klarnamen verbunden ist. Das heißt, es würde wahrscheinlich, wenn man das jetzt verbieten würde, eine komplette Historie einer Diskussion flöten gehen, wenn dieses Pseudonymverbot verboten würde. Ähnlich hat sich natürlich im Internet bei vielen Leuten Pseudonyme entwickelt, unter denen sie bekannt sind, während der Klarname überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich meine, letztlich ist es vergleichbar früher mit Spitznamen. Viele kannten mich früher unter dem Spitznamen Curry und kein Mensch wusste, wie ich richtig heiße. Spielte natürlich für solche Diskussionen keine Rolle. Gibt es in dem Sinne ein Recht auf Pseudonym in solchen Diskussionsformen? Muss man das so politisch oder moralisch formulieren?
Ja. Man muss es gar nicht politisch moralisch formulieren, man muss ins Gesetz gucken. Es steht da nämlich drin. Das ist
doch mal eine ganz andere Sache.
Ja. Es steht da nämlich zur Überraschung vieler Politiker, glaube ich, steht das nämlich da drin im Telemediengesetz, dass man normalerweise die Möglichkeit geben muss, dem User dort zumindest auch unter Pseudonym an einer Diskussion teilzunehmen oder auf Seiten zugreifen zu können. Also da muss man gar nicht so weit gucken. Das wird es allerdings in der Praxis jetzt nicht unbedingt das meist beachtetste Gesetz im Internet, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber es steht da, ja. Es könnte abgemahnt werden und es könnte auch mal von Aufsichtsbehörden oder so mal ein bisschen durchgesetzt werden, würde ich mich drüber freuen, aber es wird nicht verwandt.
Aber da muss man aber auch fairerweise sagen, also der Paragraph ist jetzt nicht unbedingt so richtig knallhart formuliert. Der hat eine ganz kleine Einschränkung, die das Ganze auch ein bisschen wie Wachs in den Händen zerfließen lässt, nämlich die Frage der Zumutbarkeit, solange es dem Betreiber zumutbar ist. Soweit ich weiß, ist das nicht ausgeurteilt. Für einen
Betreiber ist es nicht zumutbar. Also jetzt speziell in dem Bereich ist es, glaube ich, schwierig bei einer Paysite, sich da nur mit Pseudonymnamen zu melden, aber was sollte ein Forenbetreiber hindern, da eine pseudonyme Anmeldung?
Also soweit ich weiß, ist es nicht ausgeurteilt und ich freue mich natürlich über Hörerhinweise, die uns jetzt nochmal ein paar Urteile dazu rüberschieben würden. Das wäre natürlich sehr nett.
Wobei selbst das ist eine der interessanten, selbst bei zum Beispiel Bezahlseiten ist es so, dass ja bestimmte Funktionen, auch Pseudonym, zum Beispiel durch den neuen elektronischen Personalausweis sogar ermöglicht werden. Das heißt, da ist selbst in diese Infrastruktur eine Pseudonymität eingeführt worden. Im Prinzip müsste ja dann sofort Google Plus abgemahnt werden oder Google abgemahnt werden, weil sie bei Google Plus Klarnamen verlangen. In Deutschland wäre das ja eigentlich nicht rechtmäßig. Und es ist dem Betreiber ja ohne weiteres zuzumuten, da Pseudonyme einzuführen.
Das wäre, also mit einer Abmahnung vom Einzelnen wird es wahrscheinlich schwierig. Es wäre wahrscheinlich eher eine Aufgabe der Datenschutzbeauftragten, da mal was zu machen. Die sind gerade anderweitig beschäftigt, aber da muss man sicherlich auch mal eine Diskussion starten. Ja? Also ich denke, das ist schon eine wichtige Bewertung und diese Behauptung einfach, irgendwie alles wäre anonym im Internet und man müsste irgendwie Blogs unter Klarnamen zu, wie Herr unser Innenminister das von sich gegeben hat, auch da, ja, es gibt eine Impressumspflicht für solche Seiten, ja, auch für Blogs, die redaktionelle Inhalte haben, ja, also das sind so Scheindiskussionen, der Mann ist nun immerhin auch Jurist, sollte dann da mal ins Gesetz gucken, ja, also das ist schon alles sehr merkwürdig, aber ob das jetzt gerade bei Google Plus, was natürlich wieder von einem amerikanischen Unternehmen kommt, der Fall ist, dass inwieweit das da anwendbar ist, müsste man mal prüfen. Aber jetzt zumindest für eine deutsche Seite würde ich das ohne weiteres bejahen. Das
tatsächlich ja vielleicht auch mal ein Fall für die Freunde des unlauteren Wettbewerbs, die auch ansonsten gerne zu den juristischen Keulen greifen.
Wobei es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen Pseudonymität und Anonymität. Anonymität bedeutet ja, ich bin tatsächlich nicht mehr greifbar in dem Sinne, dass ich unter einem Namen unterwegs bin, unter dem ich sonst nicht greifbar bin und auf den, der auch nicht auf mich als reale Person rückverfolgbar ist. Während Pseudonymität heißt ja erstmal nur, ich poste als realer Mensch, aber unter einem Spitznamen, Pseudonym, das aber auf mich beziehbar ist, letztlich vom Betreiber. Wie sieht das aus? Also Anonymität ist natürlich wichtig für, sagen wir mal so, wenn ich in einer Diktatur lebe, möchte ich natürlich nicht, dass er auf mich zurückgeführt wird.
Ja, also da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansichten, je nachdem, auf welchem Standpunkt man da steht. Grundsätzlich kann man natürlich immer der Meinung sein, dass in einer Demokratie niemand anonym sein müsse. Das ist eine Ansicht dazu. Das ist auch die, die offenbar von manchen Politikern, insbesondere der CDU-CSU-Fraktion, so vertreten wird. Aber da muss man dann auch wieder ganz klar sagen, naja, die Stabilität eines Systems bemisst sich nicht an seinem Jetzt-Zustand, sondern ist immer auch eine perspektivische Frage. Und da muss man natürlich einfach drüber nachdenken, was das denn bedeuten könnte, wenn das mal nicht der Fall wäre. Das ist die eine Sache. Und zum anderen ist es so, die Unterscheidung bei Anonymität und Pseudonymität, die ist natürlich sozusagen in der Theorie enorm einfach. Man kann einfach sagen, ja gut, Pseudonym ist, wenn ich es noch zuordnen kann und es nur unter einem anderen Namen ist. Aber wenn wir mal ein bisschen so ins Real Life gucken, also wirklich in Meetspace, was sind wir denn da? Sind wir da anonym oder sind wir da pseudonym? Letzten Endes, wenn wir über die Straße laufen, weiß niemand, wer wir sind. Also erstmal. Man könnte es natürlich aufheben. Sind wir also nur pseudonym oder sind wir eigentlich faktisch anonym? Ist eine ganz schwierige Geschichte an der Stelle, weil klar, es ließe sich aufheben mit polizeilichen Maßnahmen etc. pp. Weisen Sie sich mal bitte aus. Wäre eine Möglichkeit. Aber sozusagen das im Internet in der Form ist natürlich nicht möglich. Und das hat ja auch seine technischen Gründe.
Aber bin ich nicht tatsächlich dann im, sagen wir mal so, auf der Straße grundsätzlich anonymer als sowieso im Internet? Weil grundsätzlich im Internet, in den allermeisten Fällen, lässt es sich doch zurückverfolgen.
Ne, die spannende Frage ist doch immer tatsächlich sozusagen, was lässt sich zurückverfolgen? Also mein Rechner ist nicht anonym im Internet, das kann man ganz klar sagen. Die spannende Frage ist sozusagen, ob ich als Person, als Besitzer, als Nutzer des Rechners dazu identifizierbar sind. Und das ist einer der großen Streite, die einfach noch nicht so richtig ausdiskutiert worden sind.
Ja, da kommen wir dann zu der Frage, ob IP-Adressen personenbezogene Daten sind, die damit unter den Datenschutz fallen. Aber natürlich kann ich das auf der Straße auch viel einfacher haben. Wenn ich wie in England eine nahezu lückenlose Videoüberwachung mit Gesichtserkennung habe, dann ist es mit der Anonymität auf der Straße auch schnell vorbei.
Aber gleichzeitig habe ich keinen Personalausweis in England.
Gut, auch das kann man einführen. Also, das ist,
glaube ich. Ja, aber das ist sozusagen diese schöne Schizophrenie an dem Ganzen.
Ja.
Also, das ist halt in Ländern, in denen man sozusagen die Identität, um die es ja letzten Endes an dem Punkt geht, nämlich um die Frage von Identität, Identitätsfeststellung. Wenn man versucht, sozusagen in solchen Ländern die Identität festzustellen, dann ist es halt teilweise sehr viel schwieriger, weil es dann Richtung Geburtsurkunde herausläuft letzten Endes, was mit Abstand das unsicherste Dokument ist, was wir zumindest in Deutschland haben. Das ist normalerweise so ein kleiner Waschlappen. Wenn man sich dann anguckt, was wir für biometrische Merkmale dann in unseren späteren Dokumenten alle drin haben, dann kriegt man da irgendwie einen mittleren Lachanfall, wenn man sich das wirklich nochmal genauer anguckt.
Ja klar, aber auch im Internet ist es natürlich fließend. Und wenn man sich anschaut, was da an technischen Möglichkeiten inzwischen ist, mich dann doch zurückzuverfolgen, und wenn ich schaue, um jetzt kurz auf diese aktuelle Diskussion um den Facebook-I-Like-Button einzugehen, wo das unabhängige Landesamt für Datenschutz gesagt hat, das ist ein ganz klarer Datenschutzverstoß, dem stimme ich dem Prinzip nach auch zu, aber ermöglicht natürlich fast sogar unter meinem realen Namen, den ja Facebook auch kennt in der Regel, meine Bewegung im Internet nachzuvollziehen, solange ich da angemeldet bin, und zwar fast lückenlos. Ja, also da ist ja dann, kann ich mich so pseudonym machen, wie ich bin, wie ich will, da kommt man mir dann relativ leicht auf die Spur. Oder durch Cookies oder durch sonst alles. Also ich denke, im Internet sich anonym, wirklich anonym zu bewegen, ist schwierig und ist eine technische Herausforderung. Da muss ich mir richtig Mühe machen.
Also nützt natürlich der schönste Tor-Server nichts, wenn ich bei Facebook eingeloggt bin.
So, zum Beispiel, genau. Ja, oder ich mich dann, was weiß ich, irgendwo anders einlogge und da gebe ich dann meinen Namen preis und so weiter. Das macht dann relativ wenig Sinn. Die andere Frage ist halt nach der Pseudonymität, unter der ich Meinungen vertreten möchte, zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da auch nochmal auf die Problematik der Whistleblower zu kommen, da möchte ich natürlich dann schon zumindest pseudonym sein, dass mein Arbeitgeber nicht weiß, das bin ich, der da gerade vom Leder zieht. Und das muss auf jeden Fall möglich sein. Wenn das nicht möglich ist, dann haben wir ein Riesenstück Diskussionskultur verloren. Also das, wenn nicht sogar in Richtung Ende der Diskussionskultur dann letztendlich geht.
Das ist ja aber auch eine Unterscheidung zwischen, sagen wir mal so, Betreiber und Mitdiskutanten. Ne? Pseudonymität heißt ja nicht unbedingt, ich bin gegenüber dem Betreiber anonym. Nee. Heiße verlangt von seinen Forenteilnehmern auch den Klarnamen, den wir letztlich nicht kontrollieren können natürlich, außer wir würden ein Postident-Verfahren einführen, aber das ist ja völlig illusorisch. Würde im Prinzip auch die Diskussionskultur abwürgen, weil man sich nicht mal schnell anmelden kann, um mitzudiskutieren. Aber natürlich gegenüber den Mitdiskutieren ist man insofern anonym, da unter einem Pseudonym unterwegs ist, beziehungsweise nur über dieses Pseudonym identifizierbar ist, über seine Diskussionshistorie oder Meinungshistorie. Das heißt, es kann natürlich zum Beispiel für einen Betreiber interessant sein, den Namen zu verlangen, sondern du darfst bei mir um das Pseudonym posten, aber sag mal, wie du heißt, oder gib mir eine Mailadresse, damit ich bei dir nachfragen kann.
Unter Pseudonym Husten. Ja.
Unter Pseudonym klar, Husten ist auch schön. Ja.
Das ist natürlich dann letztendlich eine Frage, wie sehr ich dem Betreiber vertraue. Mhm. Ja, ist einfach so, ich muss mir überlegen, wo hinterlasse ich meine Daten? Vertraue ich dem, dass er sorgsam damit umgeht, dass er sie nicht weiterverkauft? Aber auch da gibt es natürlich eine Grenze. Ja, also auch wir als Heise müssen in bestimmten Umständen, zum Beispiel wenn Strafverfolgungsbehörden kommen, müssen wir die Daten rausgeben. Wir würden das nie gegenüber Unternehmen machen oder gegenüber sonstigen Dritten oder gegenüber Anwälten und so weiter. Nur wenn da, wir hatten mal einen Fall vor ein paar Jahren, da stand bei uns dann, habe ich morgens einen Anruf bekommen, hallo Herr Heidig, hier ist der Staatsschutz für Sie. So, jetzt wird's ernst. Ja.
Und hast du das verifiziert?
Ja, habe mir die Ausweise zeigen lassen und die hatten also wirklich alles an tollen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen dabei. Also die hätten uns richtig Ärger machen können und wollten dann tatsächlich die Daten eines Posters rausbekommen, der irgendwie gesagt hat, lass uns alle Politiker töten oder irgendwie was ganz Blödes auch. Das ist natürlich ein Fall, hat kein Betreiber eine Chance. Da muss er das auch entsprechend rausgeben. Da muss man sich auch bewusst sein, aber das ist wirklich auch nur im Fall von strafbaren Handlungen. Also der klassische, aber es kann auch den klassischen Whistleblower, das kann unter Umständen ja auch eine strafbare Handlung sein.
Ja, wobei grundsätzlich dann ja schon die Sache ist, ich muss mir natürlich, als wenn ich an so einem Foren teilnehme, überlegen, was ich tue.
Klar.
Das heißt, ich muss mir im Prinzip wie ein Blogger überlegen, der einen Text verfasst oder der für Kommentare verantwortlich ist, auch als derjenige, der postet, unter Pseudonym postet, überlegen, was mache ich da eigentlich? Ich bin ja für das, was ich da sage oder so, letztlich strafrechtlich möglicherweise verantwortlich, wenn ich da irgendwelchen Mist baue. Da hilft mir kein Pseudonym und letztlich auch kaum eine Anonymisierungssoftware. Grundsätzlich aber ist ja dann die pseudonyme Diskussion tatsächlich das, was das Internet oder was das Web oder die Social Networks attraktiv macht.
Ein Stück weit zweifelsohne. Letzten Endes muss man ja auch sagen, alle, die versuchen so eine Real Name, also eine Klarnamen-Policy irgendwie durchzuhalten, dass die alle grandios scheitern. Sowohl Facebook schreibt es in seinen Nutzungsbedingungen eigentlich rein, dass man den Klarnamen verwenden sollte. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele von meinen Freunden, also Kontakten auf Facebook, wie viele davon tatsächlich mit ihrem wirklichen Klarnamen unterwegs sind. Also ich gehe mal davon aus, etwa so die Hälfte, die andere verwendet irgendwelche lustigen Abkürzungen oder Namen, die offensichtlich Unfug sind. Also da gibt es doch recht viele darunter, die das eben nicht einhalten. Und da hat natürlich auch so ein Betreiber überhaupt keine Chance, das wirklich durchzusetzen. Google Plus versucht das natürlich jetzt gerade teilweise mit Abschaltungen, aber tatsächlich auch einer der bekannteren Fälle in Deutschland. Wenn ich mir jetzt angucke, unter welchem Namen der jetzt in Google Plus wieder aktiv ist, da muss ich sagen, das ist nicht sein Klarname. Also da muss ich so sagen, das ist irgendwie, und er hat diesen Google-Identifizierungsprozess offenbar durchlaufen. Schon ein bisschen irritierend dann sozusagen, wenn dann auf der einen Seite sozusagen das so forciert werden soll und auf der anderen Seite es dann letzten Endes offensichtlich nicht funktioniert.
Gab es ja auch nette Seiteneffekte dieser Klarnamenpolitik von Google Plus, dass man seine Leute, die man von Twitter kannte, auf Google Plus nicht wiedergefunden hat, weil man gar nicht wusste, wie sie hießen. Und dann auf Google Plus irgendwie so versuchte, über die Bilder oder so ranzukommen. Und grundsätzlich ist ja aber so, um langsam zum Schluss zu kommen, solche Online-Foren entwickeln sich letztlich anarchisch. Man kann sie nicht kontrollieren in dem Sinne, dass man sagt, ich bin der Betreiber und ich entscheide jetzt, wie in welche Richtung das geht. Außer man handhabt das sehr restriktiv, was zum Beispiel möglicherweise irgendwelche Hobbyforen machen können, die sagen, oder so, bei uns geht's nur drum, wie bastel ich aus Zündhölzern eine Kirche oder irgend sowas. Und die das dann restriktiv handhaben. Ansonsten sind offene Foren mit pseudonymer Debatte eine Bereicherung für die User und die entwickeln sich anarchisch und das heißt, ich als Betreiber kann das als Vorteil begreifen, kann das für mich als wirklich Bereicherung der Diskussionskultur betrachten und so dann auch letztlich fördern über eine offene, unmoderierte, pseudonyme Diskussionskultur.
Ich denke, es gibt zwei Sachen, die man da auf jeden Fall einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte als Nutzer. Zum einen, wenn man selber eine Plattform zur Verfügung stellt, sollte man genau diesen Begriff auch mal für sich selber deklinieren, dass man einfach sagt, es ist eine Plattform. Das heißt, ich stelle etwas ins Internet, wo ich vielleicht etwas beitrage und in dem Moment, wo ich andere Leute zum Teilnehmen daran auffordere, indem ich halt sozusagen Kommentare etc. pp. Zulasse, dann muss ich auch ein Stück weit mit sowohl den rechtlichen Problematiken als auch mit den Chancen, die das bietet, nämlich dieser intensiven Diskussion oder beziehungsweise dem schnellen Feedback und so weiter, dann muss ich damit auch rechnen. Und auf der anderen Seite sollte ich mir als Nutzer, der woanders kommentiert oder Beiträge schreibt, sollte ich mir auch immer ein bisschen überlegen, was ich dort tue, denn ich mache natürlich gegebenenfalls dem anderen Probleme und das heißt auch ganz klar, ich befinde mich in jemanden anderes Vorgarten und da pinkel ich vielleicht nicht hinein.
Ja, schönes Bild, dem kann ich mich nur anschließen, auch als Aufforderung an uns alle, das letztendlich vielleicht ein bisschen mehr zu beachten. Und natürlich sollte man das Ganze auch von der juristischen Meinung nicht überdramatisieren. Also natürlich neigen Juristen dazu, aber es gibt so viele Foren, es gibt so viele Blogs, die entsprechende User-Einträge haben. Die werden natürlich nicht alle abgemahnt. Ja. Es werden die abgemahnt, die sich, sagen wir mal, mit Verbraucherschutzthemen beschäftigen oder so. Aber wer da seinen Fußballblog hat, der wird in der Regel nicht abgemahnt und ähnliches. Ausnahmen gibt's da auch, klar. Aber da sollte man dann vielleicht auf die User vertrauen. Also die Fälle, bei denen Leute tatsächlich abgemahnt werden, die sind ja doch nicht so aussagekräftig. Auch wenn es dann natürlich ärgerlich ist, wenn es eintrifft. Die Gefahr, dass das passieren kann, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber man soll es auch nicht überdramatisieren.
Das ist ein schönes Schlusswort, dass man die rechtlichen Probleme bei offenen Diskussionsformen nicht überdramatisieren sollte. Offene Diskussionsformen, in denen man pseudonym diskutieren kann, sind eine Bereicherung für uns alle im Internet, die wir im Internet unterwegs sind. So sollte man sie auch betrachten, bei aller Trollerei, bei allen Ausartungen, die es möglicherweise geben mag, und sie so auch tatsächlich in Schutz nehmen und versuchen zu erhalten. Gegen alle Forderungen, Anonymität und Pseudonymität im Internet zu unterbinden, sind offene, pseudonyme Diskussionsforen für uns eine Bereicherung der Diskussionskultur und der Meinungsäußerung in Deutschland. Ich bedanke mich bei Falk Lücke und bei Jörg Heidrich für die Teilnahme an diesem CD-Online-Talk. Es war eine anregende Diskussion, denke ich.
War eine tolle Idee.
Tolle Idee, und wir verabschieden uns von den Hörern.